Das Intermezzo für Violoncello und Orchester von Nadia Boulanger, hier in einer Fassung für Violoncello und Klavier, gespielt von Gustav Rivinius und Anna Rita Hitai. Und das war eine Live-Aufnahme vom Spannungen-Festival 2012 in Heimbach in der Eifel. Und in die Eifel begeben auch wir uns jetzt gedanklich, denn nirgends in Deutschland sind Eulen und vor allem Uhus so gut erforscht und geschützt wie in der Eifel. Und das liegt vor allem an Stefan Brücher. Er ist Eulenexperte und Vorsitzender der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen. Er betreut seit über 40 Jahren die Uhus und Eulen in der Eifel. Mehrere tausend Uhus hat er schon beringt. Er hat also wirklich enorm viel Eulenkontakt und kann uns deshalb vermutlich alle Fragen rund um Eulen und Uhus beantworten. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind in unserer Eulenmatinee. Hallo, Herr Brücher.
Einen schönen guten Tag.
Herr Brücher, ich habe Sie jetzt als Eulenexperten vorgestellt. Wenn man auf Ihrer Homepage ist, beziehungsweise auf der Seite der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen, dann ist da aber immer nur die Rede von Uhus. Was ist denn jetzt da genau der Unterschied?
Ja, da ist schon auch die Rede von anderen Eulenarten. Also Eulen ist halt der Oberbegriff für in Europa 13 Arten. Und der Uhu ist halt eine dieser Art, der größte.
Und was verbindet diese Eulenarten dann alle? Also was macht sie zu Mitgliedern derselben Familie?
Ja, das ist zum einen einfach entwicklungsgeschichtlich, und wenn wir sie uns einfach so anschauen, dann sehen wir, dass die alle einen, ich sag mal, einen sehr runden, knubbeligen Kopf haben und dass die meisten Arten bis auf die Sumpfohreule und den Sperlingskauz auch hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv sind. Und die haben halt einen Gesichtsschleier, der also Federn am Kopf, die besonders konstruiert sind, sodass sie den Schall zu den Ohren leiten. Also die jagen auch sehr viel nach Gehör, im Gegensatz zu Taggreifvögeln zum Beispiel.
Mhm. Auch das mit dieser Kopfdrehung, ich glaube 270 Grad oder was es sind, also jedenfalls sehr viel. Das können das auch alle Eulen?
Ja, das können alle ziemlich gut. Es ist halt so, dass viele Eulen Ansitzjäger sind, und wenn die halt irgendwo in der Landschaft sitzen und alles abscannen, also abhorchen und anschauen, dann ist es halt von Vorteil, wenn schräg hinter ihnen irgendein Geräusch auftaucht, dass sie schnell den Kopf drehen können und nicht den ganzen Körper drehen müssen, um halt rauszukriegen, wo jetzt welches Beutetier vielleicht zu fangen ist.
Mhm. Wie geht es den Eulen denn so allgemein und vielleicht speziell den Uhus? Waren ja lange sehr bedroht.
Ja, die Uhus, die waren bis auf am Alpenrand und ein klein bisschen in der sächsischen Schweiz waren die ausgestorben bzw. ausgerottet. Und durch ein sehr langwieriges und sehr aufwendiges Projekt sind die halt gezüchtet und freigelassen worden. Also es sind einige tausend Uhus in Deutschland freigelassen worden. Und die sind halt die Ahnen der Uhus, die es jetzt gibt. Und andere Eulenarten, jeder hat halt so ihre speziellen Probleme, sage ich mal. Das ist also sehr weit gefächert. Wir beschäftigen uns auch noch viel mit dem Steinkauz, der halt rund um die Dörfer lebt, in alten Obstbäumen traditionell seine Nester findet. Und der zum Beispiel hat seine Probleme mit Neubaugebieten.
Aha, okay, weil der dann nicht mehr genug Unterschlupf findet.
Ja, weil also in der Eifel und in der Voreifel ist es halt so, dass diese Wiesen mit Obstbäumen liegen halt rund um die alten Dörfer. Und das ist genau das Gebiet, was jetzt für Neubaugebiete beansprucht wird. Und da haben wir dann halt so Mühe damit, diese Lebensräume zu verteidigen.
Und jetzt speziell beim Uhu, was hatte der denn für Probleme? Also warum ist er fast ausgestorben und warum war es dann, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig einfach, ihn wieder anzusiedeln? Also es lag wahrscheinlich dann nicht am bedrohten Lebensraum.
Ja, also der Uhu ist jahrhundertelang verfolgt worden, ist halt potenzieller Konkurrent der Jäger, die halt Niederwild erbeuten wollen. Und um 1500 ging das los mit Prämien der Jagdfürsten für abgelieferte Uhufüße. Oh. Und so ging das halt jahrhundertelang. Dann gab es noch eine spezielle Jagdmethode, für die man einen Uhu als Lockvogel brauchte. Also man nehme einen Uhu, binde ihn bei hellem Tageslicht auf einem Pfahl auf freiem Feld fest, und dann kommen halt alle möglichen Vögel, um diesen Uhu zu zanken, also Rabenvögel und Krähen und Bussarde, Milane, alles, was es an Greifvögeln so gibt. Und Zanken, diesen Uhu, der da nun an einer Stelle sitzt, wo er das freiwillig nie tun würde. Und dann lassen sich halt all diese anderen ungeliebten Vögel gut abschießen. Ja, und dafür brauchte die Jägerschaft halt Uhus, die irgendwo in einem kleinen Pferch gehalten wurden und dann immer die als Lockvogel dienten. Mhm. Und ja, da wurde halt jahrhundertelang, wurde halt bei den Uhu-Paaren, die es noch gab, wurde der Nachwuchs aus dem Nest geklaut und verkauft. Und das war bis in die 60er Jahre hierzulande auch üblich, diese Jagdmethode, und hat dann halt auch die letzten übrigen Uhus, also zumindest, die konnten sich nicht mehr vermehren, weil die Kinder geklaut wurden.
Sind wir jetzt mal froh. Es gibt ja jetzt dann doch wieder einige Uhus, habe ich gelesen. Können Sie das schätzen, wie viele da jetzt wieder unterwegs sind?
Ja, also bundesweit werden das schon, ich sag mal, über 5000 Paare sein, denke ich. Ja, der Uhu, der hat es im Groben geschafft. Es gibt ihn noch nicht überall wieder. Aber ja, also ausgehend von diesen Dichtezentren, die es in den Mittelgebirgen gibt, besiedelt er halt auch das Flachland. Also er wohnt eigentlich am liebsten in Felsen und Steinbrüchen. Und wenn die alle besiedelt sind, dann geht er halt auch in eine Kiesgrube, dann geht er auch in eine Kirche oder in einen Dom in der Stadt oder brütet halt in einem Greifvogelhorst einfach irgendwo am Waldrand. Und so erschließt er sich so langsam die ganze Fläche.
2007 gab es ja auch ein Projekt von SWR und der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen, die Uhu-Webcam. Eigentlich sind es sogar 4 Webcams, die laufen auch immer noch. Sie waren auch beteiligt bei dem Projekt.
Ja klar, also das haben wir damals 2007 oder 2008, glaube ich, angefangen beim SWR. Und ja, wir waren alle Neulinge in diesem Gebiet und haben das aber im Laufe der Zeit ganz gut hingekriegt. Und haben halt viele Jahre unserer Uhu-Dame Lotte beim Brüten und beim Aufziehen ihrer Jungen zugeguckt. Der Südwestfunk ist dann irgendwann ausgestiegen. Und dann haben wir als Verein das einfach weiter betrieben. Und ja, jetzt hatten wir halt in 2022 einen unschönen Vorfall, sage ich mal. Also da war die Zuschauerschaft so reich vertreten wie noch nie. Es war Corona und die Menschen haben also ja wirklich zu Tausenden in unsere Webcam geguckt. Und eines Nachts kam dann ein Waschbär und hat die beiden jungen Uhus vor laufender Kamera verspiesen.
Oh nein.
Ja, und das war jetzt erstmal an genau dieser Brutnische das Ende. Also die Uhus haben dann im Jahr drauf sich einen anderen Platz in der Felswand gesucht, wo wir aber keine Kamera hatten und haben es auch geschafft, da Junge großzuziehen. Und im vergangenen Jahr haben sie sich doch einen anderen Felsen irgendwie einen Kilometer weiter gesucht. Und ja, weil das aber so interessant und spannend und für Zuschauer auch so spannend ist, den Uhus beim Brüten und beim Aufziehen der Jungen zuzusehen, haben wir halt noch eine weitere Kamera in der Burgruine installiert.
Okay. Wie sind denn so generell die Chancen in freier Natur, Eulen oder Uhus oder was auch immer aus der Eulenfamilie zu sehen, abgesehen von der Webcam?
Ja, erstmal relativ schlecht, weil die Eulen eigentlich sich alle gerne verstecken, ungerne frei sichtbar irgendwo sitzen. Also ich sag mal, ein Greifvogel, ein Turmfalke oder ein Bussard, den sehen wir am Straßenrand auf dem Baum sitzen, wenn der nach Mäusen Ausschau hält. Und die Eulen machen das halt meistens im Dunkeln oder in der Dämmerung. Wir können sie vielleicht am ehesten hören. Also auch Menschen, die stadtnah oder in Städten leben, können in größeren Parks Waldkäuze hören.
Mhm.
Ja, es ist halt, also Eulen sind halt Vögel der Nacht und der Dämmerung und lassen sich nicht so einfach beobachten. Das ist einfach so.
Ja, wenn man die Garantie haben will, dann muss man vielleicht selber Eulenschützer werden, oder? Wie steht es denn da um den Nachwuchs?
Ja, also es könnte besser bestellt sein um den Nachwuchs. Also die Aktiven in unserem Verein werden so, naja, so langsam zum Rentnerclub, sage ich mal. Es gibt ein paar Junge, aber es ist schon schwierig, Menschen zu finden, die wirklich ihr ganzes Leben darauf ausrichten, Eulen zu schützen. Also das ist ja schon, wenn man so ein Projekt anfängt und wenn einen das dann packt, dann bestimmt das quasi den Lebensrhythmus. Also dann gibt es halt, ich sag mal, von Februar bis Juni gibt es halt keinen Urlaub. Und das ist halt auch jetzt, ich sag mal, kein Beruf, auf den sich einfach ein Leben aufbauen lässt.
Wie kamen Sie denn zur Eule? Wie ist denn Ihre Leidenschaft entstanden?
Ja, ich bin schon als Kind von meinem 10 Jahre älteren Bruder in die Richtung Naturschutz, Vogelschutz, Vogelbringung beeinflusst worden. Und als ich dann 16 war, gab es, also ich komme aus Bonn und die Eifel ist da nicht weit. Und in der Eifel war halt die Kerntruppe derer, die die Uhus gezüchtet und wieder freigelassen haben, also diese Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus. Und da gab es dann irgendwann Kontakt und die haben mich halt gefragt, ob ich helfen mag. Und ja, und dann kam eins zum anderen.
Jetzt sind Sie sowas wie der Eulenflüsterer von der Eifel. Ich habe mich mit dem Eulenexperten und Vorsitzenden der Gesellschaft zum Erhalt der Eulen mit Stefan Brücher unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brücher.
Sehr gerne.